predige heute Morgen über zwei Verse aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zum Heil einem jeden, der glaubt, dem Juden zuerst und auch dem Griechen. Denn die Gerechtigkeit Gottes wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte aber wird leben, oder in einer anderen Übersetzung, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich nehme an, dass Sie sich freuen, wenn Sie eine günstige Gelegenheit zum Kaufen haben, vielleicht schon so dieser vorgezogene Schlussverkauf, irgendwo ein Schnäppchen geschlagen. Ich habe mir gerade eine Strickjacke gekauft für 39 Mark, die vorher mal das Vierfache gekostet hat. Ist doch großartig, oder? Das erzählt man weiter, sagt sogar, wo man es her hat, dass es einem gefällt. Und wie ist das eigentlich mit dieser guten Nachricht von Jesus, die ja viel wertvoller ist als eine Strickjacke für 39 Mark? Wie ist es damit? Erzählen wir das auch weiter, wo wir das hier haben, was das uns bedeutet, dass wir es sogar sozusagen kostenlos gekriegt haben? Gut, es gibt sowas wie eine Kirchensteuer, aber damit kann man ja das Evangelium nicht bezahlen. Und da merken wir, an der Stelle halten wir uns doch oft bedeckt. Wir kennen das Märchen von dem Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Aber dann haben sie den Namen ja doch rausgekriegt. Früher gehörte der Glaube zum religiösen Schambezirk. Genauso wie über Sexualität nicht gesprochen wurde, sprach man auch über das Verhältnis zu Gott nicht. Natürlich konnte man vielleicht mit dem Gesangbuch unter dem Arm in die Kirche gehen, dass die Leute sehen, aha, der läuft dahin. Aber der Rest war persönliche Intimsphäre, über die man nicht sprach. Heute gibt es ja Intimsphäre, wird ja immer mehr abgelegt, die Leute werden immer schamloser, die Hüllen fallen in jeder Weise. Aber wie ist das mit der Hülle, die das Evangelium umhüllt? Werden wir da auch schamlos oder halten wir uns doch sehr bedeckt? Der Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Ich lege alle Hüllen, die das Evangelium verdecken könnten, ab und erkläre jedem, der es wissen möchte oder auch dem, der es nicht wissen möchte, wie man ein Verhältnis im Leben zu Gott bekommt. Ein Freund von uns sagte mal, wenn der Paulus in einen neuen Ort kam, hat er sich gewöhnlich zwei Stellen des Ortes vorher schon rausgesucht und angeguckt. Das eine war der öffentliche Gebetsplatz oder auch die Synagoge und das zweite das Gefängnis. Das heißt, er wusste, dass er mit beidem eventuell in Verbindung treten würde. Mit dem Gebetsplatz, um Menschen, die schon beten, darauf hinzuweisen, dass sie Jesus brauchen, um Gott wirklich kennenzulernen. Und das Gefängnis dann für den Fall, dass der Widerstand zu groß würde und er verhaftet werden könnte. Er wurde oft verhaftet, er wurde geprügelt, er wurde ausgelacht. Und trotzdem sagte er, ich schäme mich überhaupt nicht. Auch wenn die Leute meinen, ich sei ein Spinner, ich weiß, woran ich glaube und werde das jedem mitteilen. Am Ausgang können Sie nachher den neuen Rundbrief von Haptetions aus Äthiopien mitnehmen, wenn Sie wollen. Dieser Markus Haptetion ist Pilot, Missionspilot und ist jetzt seit einem halben Jahr mit seiner Familie in Äthiopien, wo er ursprünglich ja auch herstammt. Er sagt, oh, ich predige jeden Sonntag in irgendwelchen Gemeinden dort. Er ist kein Prediger, aber er predigt gerne. Und das sind in diesem halben Jahr ungefähr 11 Leute zu einem persönlichen Verhältnis zu Jesus gekommen. Darüber freut er sich. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Die Frage, wie sieht es bei uns aus? Schämen wir uns? Nutzen wir Gelegenheiten? Halten wir uns bedeckt? Sagen wir, das machen die Leute, die so wie ich dafür bezahlt werden? Und die reden dann zu den Leuten, die freiwillig kommen und sich das anhören. Oder nutzen wir Chancen, mitzuteilen, was uns wichtig ist. Hier heißt es, dass es eine Kraft Gottes zum Heil ist. Eine Kraft. Kraft heißt Dynamis. Sie kennen das Fremdwort Dynamit und Dynamo, dynamisch. Ja, bei jeder besseren Stellenausschreibung, jung und dynamisch, natürlich voller Geschäfts- und Lebenserfahrung soll er auch noch sein. Wichtig ist, das Evangelium gibt Kraft. Nicht nur Überzeugung, Kraft, das ist ja der Unterschied. Viele sind überzeugt von etwas, aber sie haben keine Kraft, es umzusetzen. Und das Evangelium schenkt Überzeugung und Kraft. Ich habe mal in Physik gelernt, Sie vielleicht auch, dass allerdings Kraft immer einen Ansatzpunkt braucht. Ja, auch wenn man einen Hebel hat zum Beispiel, den muss man irgendwo ansetzen, sonst funktioniert der nicht. Und deshalb setzt diese Kraft Gottes bei mir an oder bei Ihnen im persönlichen Glauben an Jesus. Das ist dieser Ansatzpunkt der Kraft. Wo es nur ein allgemeiner Glaube an Gott ist, ist das noch zu wenig. Der persönliche Glaube an Jesus, denn er sagt, ich bin der Weg, das heißt die Verbindung, der Hebelarm, durch den die Verbindung entsteht. Also Kraft kommt in unser Leben, Kraft zu überwinden. Ich sprach mal mit einem jungen Mädchen, die von einer Freundschaft in die andere fiel und nur so ganz kurz sagte, das ist ja vielleicht nicht ganz ideal für dich. Sagt sie, das weiß ich auch, wenn ich nur die Kraft hätte, es zu lassen. Ja, die Frage, wo kommt Kraft her? Wo überwinde ich meine Schwächen? Gibt es da jemand, der mir hilft? Eine Kraft zum Heil heißt es hier. Heil, griechisch Soteria, heißt auch so viel wie Rettung. Kraft zum Heil und zur Rettung. Jetzt wäre natürlich immer interessant die Frage, wovon rettet Gott mich oder wovor? Jetzt würde ich mit Ihnen gerne in ein Gespräch kommen, was hier leider nicht klappt in der Kirche. Woraus hat Gott Sie schon gerettet? Vielleicht sind Sie als Kind irgendwo mal ins Wasser gefallen und ein Nachbar sprang hinzu und hat Sie rausgefischt. Gut, es war der Nachbar, der Sie gerettet hat, aber vielleicht war ja doch ein anderer da. Vielleicht war im Krieg die Granate gerade im Anflug auf Sie, aber über Ihnen war noch ein Ast eines Baumes, wo sie schon explodierte. Und dann flogen nur noch die Splitter über Ihren Unterstand und Sie blieben unversehrt. Oder nur ganz leicht beschädigt. Vielleicht hatten Sie Kontakt mit Menschen, die Sie nach unten gezogen haben. Und Gott hat Ihnen die Kraft gegeben, sich von denen zu trennen. Er hat Sie aus einer falschen Umgebung rausgeholt. Vielleicht hatten Sie die falschen Werte in Ihrem Leben. Nur die Pflege der eigenen Schönheit, die Pflege von Geld und anderen Dingen. Und Gott hat Ihnen neue Werte vermittelt und Sie nicht die alten verachten lassen, aber sie einfach da herausgeholt und zu Neuem geführt. Vielleicht hat er Ihnen in einer gesundheitlichen Engstelle geholfen, dass Sie da durchkamen, mit oder ohne Medizin, wie auch immer. Vielleicht hat er eine hoffnungslose Lage doch mit einem Lichtschimmer versehen. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz vielen unter uns ein Lebenssinn geschenkt wurde, dass sie spüren, ich lebe jetzt mit Jesus, zur Ehre Gottes. Klappt zwar nicht immer, aber es ist die Grundrichtung und ich freue mich, dass ich dazugehöre. Und ich denke, mancher wurde geheilt von den Schäden, die er aus seiner Familie mitbekam, von den Verwundungen. Ich denke an jemand, der mal sagte, ich kann nichts und bin nichts. Können Sie sich vorstellen, wie viel Selbstwertgefühl dahinter steht? Ich kann nichts und bin nichts. Wenn so jemand die Liebe Gottes als Hebel an sein Leben heranließe und die Heilkraft dieser Liebe und feststellt, ich kann eine ganze Menge und fange an, dafür zu danken und ich bin etwas, so viel wert sogar, dass der Sohn Gottes sein Leben für mich gegeben hat, dann würde so ein Leben heil werden. Und er rettet uns auch vor dem Gerichtszorn Gottes. Das heißt, wenn ich einmal sterbe, komme ich nicht in das jüngste Gericht, sondern ich werde direkt bei Gott sein. Das ist so, wie wenn einer in die Schule ginge und wüsste, ich habe das Abitur schon bestanden. Ich bin da zwar noch, aber das Wichtigste habe ich schon abgeklärt mit hervorragenden Ergebnissen, die mir alle Chancen für die Zukunft öffnen. Wir sind vor Gott verantwortlich und jeder von uns hat so eine Warnlampe eingebaut. Die kennen Sie, wir mögen die nicht so furchtbar, die heißt Gewissen. Das ist interessant, ich habe noch nie von der Medizin gehört, oder haben Sie schon mal gehört, wo denn das Gewissen zu Hause sein soll? Ist das da oben oder hier oder sitzt es in den Nieren oder im rechten Fußzeh? Es ist immer da und reagiert, wenn etwas falsch läuft. Ich nehme mal an, Sie haben ein Auto oder die meisten von Ihnen und da gibt es vorne so ein paar Lämpchen, die zum Glück nicht leuchten, nur wenn man die Zündung gerade mal einschaltet. Bei uns hat ab und zu mal so ein Lämpchen geleuchtet, so ein rotes Lämpchen, bei dem Zeichen Batterie war da so drunter. Ich wusste, wenn dann 2 Kilometer fährst, geht es wieder aus, meistens. Und so war das dann auch immer und es leuchtete dann viele Wochen und Monate nicht mehr, bis irgendwann mal wieder anging. Wir waren jetzt gerade so ein paar Tage im Urlaub gewesen und da leuchtete das Lämpchen wieder. Ich dachte, naja, wird wahrscheinlich wieder ausgehen. Aber ehe wir dann über 200 Kilometer nach Hause fuhren, habe ich doch kurz vor einer VW-Werkstatt nochmal angehalten, habe mal vorsichtig vorne den Kühlerdeckel hochgehoben und festgestellt, ich habe gar keinen Keilreim. Keiner da. Das war also die Ursache für dieses rote Lämpchen. Der hatte sich irgendwie verabschiedet. Und an der Stelle hätte mir natürlich meine Überzeugung, dass das bisher immer ausging, überhaupt nicht geholfen, sondern wir wären gar nicht da angekommen, wo wir hin wollten. So wurde das sehr schnell repariert und funktioniert prima. Die Frage, was mache ich mit diesem Lämpchen, das in mir aufleuchtet? Bringe ich dann Dinge in Ordnung oder denke ich so wie ich, naja, es geht von selbst immer wieder vorbei, die Sache wird sich regeln. Wir sind vor Gott verantwortlich und das ist sicher wichtig zu wissen, denn hier ist von der Gerechtigkeit Gottes die Rede. Die Gerechtigkeit unseres Staates nimmt ja immer mehr ab. Wenn Sie überlegen, wie das Selbstbestimmungsrecht über das Lebensrecht gesetzt wird, wie die Rechtsprechung inzwischen schon von Eingeweihten als Lotteriespiel bezeichnet wird, nicht, das ist kein Cabaret-Beitrag, sondern Lotteriespiel der Rechtsprechung, habe ich gehört, aus berufenem Munde, dann wird es doch schwierig, aber Gott ist wirklich gerecht und dem kann man kein X für ein U vormachen. Hier ist die Rede, die Gerechtigkeit Gottes wird in diesem Evangelium offenbar. Gerecht heißt Dikaiosyne, heißt Gerechtigkeit. Und jetzt wird die Frage, wann sind Sie gerecht? Wenn ich Sie heute Morgen fragen würde, sind Sie gerecht? Oh, es gibt viele, die sich selbst rechtfertigen, indem sie versuchen zu beweisen, dass sie doch alles richtig machen. Dabei wird ein bisschen manipuliert und auch getrickst und beschönigt. In Gottes Augen bin ich nicht gerecht. Wenn jemand Mut hat, ich habe das vor vielen Jahrzehnten mal gemacht, dann schreiben Sie sich mal drei Begriffe auf ein Blatt Papier, kann ruhig ein leerer DIN A4-Bogen sein, Sie werden ihn wahrscheinlich vollkriegen. Schreiben drei Begriffe drauf aus dieser Oxford-Bewegung. Einmal absolute Wahrheit, absolute Reinheit, absolute Selbstlosigkeit. Und dann schreiben Sie mal auf das Papier alles drauf, was dazu nicht passt in Ihrem Leben. Absolute Wahrheit, absolute Reinheit, absolute Selbstlosigkeit. Ich bin überzeugt, dass da ziemlich viel draufstehen würde, wenn Sie das machen würden. Und dann würden Sie feststellen, wo Sie alle nicht gerecht sind, wo Ihr Leben nicht in Ordnung ist vor Gott, auch wenn das überhaupt kein Mensch weiß. Aber Gott ist nicht nur in dem Sinne gerecht, dass er uns zeigt, wo es nicht in Ordnung ist, sondern jemand sagte mal, bei Jesus war eigentlich alles, was er hatte, geliehen. Schon der Ort, wo er geboren wurde, die Krippe, war geliehen. Später über das Reittier, was er hatte, als er in Jerusalem einzog, war geliehen. Als er das Wunder mit diesen 5000 Broten Männern machte, hat er sich das Brot und die Fische geliehen. Als er das letzte Abendmahl feierte, hat er sich den Saal geliehen, wo sie zusammen waren. Und als er am Kreuz hing, hat er sich ihre und meine Sünde ausgeliehen, um sie dorthin zu tragen und uns zu erlösen. Das war übrigens die Entdeckung, die der Luther machte, der sogenannte selige Tausch. Er sagte, Jesus hat meine Lumpen genommen und mir seine Feierkleider gegeben. Das heißt, er hat meine Ungerechtigkeit sich ausgeliehen und mir seine Gerechtigkeit übertragen. Und darüber ist er zum Glauben gekommen, weil er begriff, was Jesus tat. Gott fordert nicht nur eine Gerechtigkeit, sondern er hat sie gefördert, indem sie durch Jesus mir stellvertretend geschenkt wird. Er behandelt mich wie einen Gerechten. Ich nehme gerne Beispiele, das wissen Sie, wenn Sie einen versilberten Löffel zu Hause haben, dann steckt innen drin irgendein Metall, aber außen herum ist nur Silber. Und wenn Sie das mal auf Ihr Leben übertragen, im Innern ist irgendetwas, was nicht so furchtbar wertvoll ist, aber wenn Sie zum Glauben kamen an Christus, dann umhüllt Sie Christus wie dieses Silber, dieses Metall. Das heißt, Sie sind sozusagen von allen Seiten verchristust. Und wenn Gott dann Ihr Leben betrachtet, sagt er, das akzeptiere ich, göttliche Qualität, fantastisch, ich freue mich darüber. Sie wissen, dass da auch noch was anderes drin steckt, aber in Gottes Augen sind Sie gerecht. Warum? ist eine zugesprochene Gerechtigkeit. Christus schenkt sie ihnen und das macht unser Leben annehmbar bei Gott. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass eine große christliche Weltreligion die Frage der Gerechtigkeit zum Zentrum ihres Glaubens gemacht hat. Das ist der Hinduismus. Der hat mit diesem großen Weltgesetz der Vergeltung, diesem Karma, ein Zentralinstrument aufgebaut, wo man an diesem Weltgesetz, wie soll man sagen, sein Leben prüfen muss, und wenn irgendwas nicht in Ordnung war, muss man es in der nächsten Rückrunde, bei der nächsten Wiedergeburt, abbüßen. Das heißt, die Frage der Gerechtigkeit zum Zentrum des Lebens gemacht, aber mit einer Hoffnungslosigkeit verbunden, dass ich immer in der nächsten Runde das abbüßen muss, was jetzt nicht klappte. Ich nehme an, Sie kennen sich ziemlich gut. Angenommen, ich würde wiedergeboren werden auf der Erde, was ich ja nicht glaube. Meinen Sie, ich wäre fehlerfrei in der nächsten Runde? Ich wüsste, ich wäre nicht fehlerfrei. Dann hätte ich ja die übernächste Runde schon gebucht und so weiter und so weiter und so weiter. Eigentlich ein Kreislauf der Hoffnungslosigkeit. Und da ist es ein wunderbares Geschenk, dass Gott mir Vergebung gibt und Gerechtigkeit zuspricht. Nicht, indem ich sie in der nächsten Runde versuche zu verwirklichen, was ja dann wieder nicht klappt. Außerdem ist diese Religion natürlich noch mit einer unbarmherzigen Zergliederung der Gesellschaft verbunden in diese Kasten. Derjenige ist ja immer selber schuld dran, wenn er in der unteren Kaste ist, weil er im letzten Leben eben eine so schlechte Startposition sich erarbeitet hat. Das heißt, die falsche Religion führt auch zu einem falschen Leben. Und ich denke, das ist jetzt, hoffe ich, auch in Ihren Augen nicht unbedingt Hochmut, sondern ich denke, wenn man die richtige Lösung kennt, kann man auch davon reden und sagen, ich schäme mich nicht zu behaupten, dass Jesus die Frage des Zusammenlebens, die Frage des Friedens im Herzen und in der Welt und auch für die Frage der Gerechtigkeit. Ja, wir sind herausgefordert zum Glauben, steht hier, der aus Glauben Gerechte wird leben, oder der Gerechte wird aus Glauben leben, die größte Herausforderung. Wobei Sie den ganzen Tag über natürlich glauben, als Sie heute Morgen sich die Zähne geputzt haben, haben Sie geglaubt, dass da nicht irgendein heimlicher Konzernvergifter Ihre Tube gerade erwischt hat und die präpariert hat. Als Sie das Licht anschalteten, glaubten Sie, es brennt. Als Sie sich unter die Dusche stellten, glaubten Sie, dass die Heizung immer noch funktioniert und warmes Wasser hergibt und so weiter und so weiter. Wir glauben ständig, aber es sind meistens sichtbare Dinge. Während wenn ich an Jesus glaube, glaube ich an jemand, der unsichtbar ist und zunächst auch bleibt, dem ich zustimme in dem, was er sagt, dem ich sogar mein Leben hingebe, ohne ihn gesehen zu haben. Und das hat ja ganz viel Auswirkung. Die größte Herausforderung, der Glaube, aber er bewährt sich und beweist sich. Und ein wesentlicher Punkt an Glauben ist Treue. Ja, auch wenn Sie einmal geheiratet haben oder heiraten sollten irgendwann, ist nicht nur so entscheidend, ob man in Begeisterung den anderen in den Arm nimmt, sondern ob man eben dann nach 30 Jahren immer noch treu ist oder nach 50 und einfach diesen Glauben bewährt. Ja, ich nehme mal an, dass Sie alle oder fast alle schon einmal Nadel und Faden in der Hand hatten. Vielleicht einige Teenies noch nicht, aber das weiß ich nicht, vielleicht die auch. Wenn man so einen Faden allein in der Hand hätte und wollte einen Knopf annähen, wäre man ziemlich aussichtslos in der Position. Da muss erst ein Loch gebohrt werden, damit der Faden dann dadurch gezogen wird. Und deshalb muss Gott manchmal in unserem Leben erstmal ein Loch bohren. Er muss einem erstmal zeigen, wie das Leben aussieht in seinen Augen, dass es gar nicht so ideal ist. Das tut weh, damit er dann durch dieses Loch sozusagen den Faden des Evangeliums hindurchzieht und sagt, ich verbinde das und befestige daran meine Liebe. Das Evangelium, wenn man es jemand anbietet, der überhaupt kein Bedürfnis hat, sagt er vielen Dank. Wäre so, wie wenn Ihnen jemand was anbietet zu essen, sagen, ich bin absolut satt, ich wüsste gar nicht, wo ich das hinstopfen soll sozusagen. Das Evangelium ist dann willkommen, wenn jemand spürt, ich habe einen Bedarf. Oder wenn Gott den Bedarf weckt. Eigentlich ist das Evangelium eine Antwort, ist nur die Frage, was ist eigentlich die Frage? Und das wollte ich Ihnen ja eigentlich erst als Hausaufgabe mitgeben. Worauf ist das Evangelium die Antwort? Sie können trotzdem gerne darüber nachdenken. Ich habe aber ein paar Fragen zusammengestellt, auf das es die Antwort sein könnte. Die gute Nachricht von Jesus ist die Antwort auf die Frage der Vergebung, auf die Frage nach dem persönlichen Frieden, den ich gewinnen möchte in mir, auf die Frage der Selbstannahme, weil ich spüre, da ist einer, der mich schon angenommen hat, auf die Frage nach dem Lebenssinn, den ich sicher erst in Verbindung mit Jesus bleibend entdecke, auf die Frage nach einer Hoffnung über den Tod hinaus, auf die Frage nach der Entstehung und dem Bestehen unserer Erde und so weiter. Ich denke, es ist eine Antwort. Viele Menschen haben Fragen, aber sie beantworten sich ihre Fragen selbst. Fragen sind oft richtig, aber die Antwort ist dann oft falsch, weil sie nur aus dem eigenen Vorstellungskreis kommt. Ich denke, es ist gut, sich von Gott hier Antworten zu erbitten und sich dann, was man entdeckt hat, nicht zu schämen, nicht bedeckt zu halten. Ich denke an einen jungen Mann, der in einer Polizeikaserne seine Ausbildung hatte. Der hat am ersten Abend ganz bewusst seine Bibel auf seinen Spind gelegt, dass sie jeder sehen konnte, und hat dann abends darin gelesen im Bett. Mit dem Ergebnis, dass er ein Vierteljahr lang von seinen Zimmerkollegen ausgedacht wurde. Mit dem weiteren Ergebnis, dass inzwischen einer der Zimmerkollegen zum Glauben kam an Jesus und inzwischen sogar, soweit ich weiß, ganzzeitlich für Gott arbeitet. Ich denke an einen Mann, der auf den Mond geflogen ist und alle warteten, dass er aussteigen würde aus seiner Mondfähre, aber er kam nicht. Die Deutschen mussten ein bisschen länger warten als die Amerikaner, denn die Amerikaner konnten etwas hören und die Deutschen nicht. Was konnten die hören? Er hat die Schöpfungsgeschichte vorgelesen, ihr Ausstieg aus der Bibel, um dem die Ehre zu geben, der Himmel ja, und Erde geschaffen hat. Die Deutschen haben sich wieder mal geschämt. Sie wollten im Fernsehen nicht so fromme Worte haben, deshalb haben sie den Ton ausgeblendet. Da wurde keine Schöpfungsgeschichte vorgelesen, als der Mann ausstieg. Er stieg dann nur eben etwas später aus, ohne Bibelworte. Ich denke an einen Mann, den ich im Krankenhaus zufällig traf, den ich kannte und der für mich vielleicht ein bisschen sehr forsch ist mit dem, was er so über Gott sagt und auch manchmal dann, wenn es einem anderen nicht so gefällt, aus meiner Sicht. Und wir kamen ins Gespräch da im Krankenhaus und er sagte, wissen Sie, ich habe da einen Zimmernachbarn und ich bete immer abends. Und da sagte ich dem, wissen Sie, ich bete immer abends, soll ich für Sie mitbeten? Oh, Kranke haben das meistens gern, wenn man für sie mitbetet. Sagte er, ja, beten Sie für mich mit. Dann hat er aber noch nicht gebetet, sagte, wissen Sie, ich könnte ja auch mit Ihnen beten. Ja, müsste ich da auch was sagen. Sie können was sagen, wenn Sie wollen. Gut, dann hat er laut mit ihm gebetet. Und der andere hat auf diese Weise Gott kennengelernt und sein Leben Jesus anvertraut. Warum? Weil einer sich nicht geschämt hat, etwas zu tun, wo wir andere wahrscheinlich sagen würden, ein stilles Gebet für mich ist natürlich völlig ausreichend, auch im Krankenhaus. Ich denke an eine Schulklasse, die einige der Teilnehmer sitzen hier unter uns, die vor vielen Jahrzehnten in ihrer Schule so eine Gebetsgemeinschaft hatten, in der Pause, durch die einer nach dem anderen Mitschüler zum Glauben kam, ganz langsam an Jesus. Und irgendwann gab es eine Klassenfahrt und da haben die abgestimmt und hatten dann bei 21 Schülern, soweit ich weiß, 11 Stimmen, dass sie in die Klostermühle fahren würden, in ein christliches Zentrum. Und der Lehrer, der von Gott zwar nicht so begeistert war, aber sagte, ich mache das, was die Schüler entscheiden, fuhr dann mit. Und da waren schon 10 gläubige Schüler in dieser Klasse und dort hat sich dann der 11., der mitgestimmt hatte, tatsächlich hat er dann mitgestimmt, auch für das Zentrum seines Lebens, für Jesus und gehört heute immer noch dazu. Ich schäme mich des Glaubens nicht, sagt der Paulus. Bei uns ist es manchmal umgedreht, dass wir uns schon ein bisschen schämen. Aber ich denke, es geht auch noch weiter, nicht nur, dass ich das anderen erzähle. Ich schäme mich des Glaubens nicht bei meiner Steuererklärung. Spielt da Gott auch eine Rolle? Wenn ich krank bin, schäme ich mich dann meines Glaubens auch nicht. Oder wenn ich in Trauer bin? Ja, was bedeutet das? Ich schäme mich meines Glaubens nicht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und ich denke, in dieser Richtung sollten wir beten, dass wir auf eine gute Weise das ausdrücken durch ein Zeugnis des Lebens durch Worte, durch Taten, was Gott uns wichtig werden lässt. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du dich nicht geschämt hast, als du meine Sünde getragen hast. Und das gilt sicher für jeden von uns. Schenke auch, dass wir es lernen, Scham zu überwinden in einer guten Weise, um dich zu bezeugen und auch anderen mitzuteilen. Amen.